Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Vom Set bis zum Saal, die Menschen hinter dem Film. Herzlich willkommen zur 42. Ausgabe des Culture Clubs. Der April steht bei uns ganz im Zeichen des Films. Zwischen Kino, Festival und Filmkultur entsteht ein vielschichtiges Panorama, das zeigt, Film ist weit mehr als Unterhaltung. Darüber sprechen wir heute mit drei Gästen, die die Film- und Kinolandschaft auf unterschiedliche Weise mitgestalten. Verena Grefe-Höft, Produzentin und Geschäftsführerin der Juna Film GmbH, Matthias Elwart, Kinobetreiber und Geschäftsführer der Zeise Kinos und Benjamin Seikel, Filmproduzent und Geschäftsführer von B14 Film. Aufgenommen wird diese Folge im Zeise Kino im schönen Ottensen und präsentiert wie immer von HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Verena, du wurdest 1971 in Hamburg-Eimsbüttel geboren, hast in Hamburg studiert und parallel für Radio und NDR gearbeitet. Nach Auslandsaufenthalten warst du im Kulturmanagement in Augsburg tätig. Zurück in Hamburg hast du Creative Producing studiert, 2009 Juna Film gegründet und seitdem preisgekrönte Filme wie Tore tanzt und Antboy produziert. Liebe Verena, was ist denn jetzt so gerade das Projekt, was dich am meisten bewegt und beschäftigt?
Es ist eigentlich immer das nächste Projekt, logischerweise. Ich drehe jetzt nach dem Sommer meinen nächsten Kinofilm mit Julia Drache, die ja mit Andrew Bird und Fatih angefangen hat, noch im Bereich als Editorin, die an der HMS studiert hat, unserer Filmhochschule hier, und auch einen Kurzfilm-Oscar gewonnen hat, Warte Wote, ein fantastischer Film. Und das wird ihr ja Langzeitspielfilm-Kinodebüt.
Sehr schön. Matthias, du wurdest 1963 in Lübeck geboren und hast Betriebswirtschaft in Hamburg und Cork studiert und während deines Studiums bereits im Kino Tickets verkauft. Nach deinem Abschluss bist du bis 2018 im Abaton geblieben und warst später Programmchef, Geschäftsführer und Gesellschafter. Wurdest mehrfach für das beste Kinoprogramm ausgezeichnet und warst viele Jahre in Filmjuries wie der Berlinale aktiv. Seit 2019 leitest du die Zeise Kinos in Hamburg. Auf welches Projekt freust du dich denn jetzt so im frühen Sommer oder im Hochsommer? Was ist so dein Ding, wo du sagst, boah, das wird super?
Bei den Filmen freue ich mich natürlich sehr auf Sandra Hüller in Rose Ende April. Das ist einfach großes Kino und da kommt auch der Regisseur und Darsteller zur Premiere hier ins Zeise. Und dann gucke ich einfach dann, was Cannes uns bringt. Und es gibt sehr viel tolle deutsche Filme dieses Jahr. Andreas Dresen hat einen neuen Film nach einem Buch von Elke Heidenreich, Alte Liebe. Fatih hat eine Geistergeschichte, kann man wohl sagen, in Hamburg gedreht, die auch schon fertig ist, die im Herbst ins Kino kommt. Also da kommen viele spannende Filme und wir bereiten wieder unser Open Air vor im Innenhof des Rathauses von Altona.
Sehr schön. Benjamin Seikel, du wurdest 1979 in Frankfurt am Main geboren und hast Film- und Fernsehproduktion in Potsdam-Babelsberg studiert. Nach Stationen bei Aspekt Telefilm, Markenfilm und C-Films leitest du heute B14 Film und Gerda Film. Für Vier Könige wurdest du mit der bronzenen Lola ausgezeichnet. Dein aktuellstes Projekt ist Ein Sommer in Italien, WM 1990. Ein Kinodokumentarfilm, den du produziert hast. Der läuft noch in den Kinos, aber wahrscheinlich bist du auch schon genauso wie Verena ein bisschen weiter. Woran arbeitest du jetzt?
Ach, wir haben auch so ein paar verschiedene Projekte, meistens im Sportbereich. Da darf ich noch nicht so richtig drüber reden, weil das sind alles Leute, mit denen wir noch gar nicht die Verträge geschlossen haben, aber schon.
Du hast mutmaßlich Dokumentaraufnahme über meine Teilnahme an den Bundesjugendspielen gefunden.
Ja, genau.
Oder?
Deswegen hatte ich überlegt, da nochmal ran. Aber wir haben ja noch nicht den Vertrag geschlossen. Wir müssen nochmal gucken, dass wir uns da einig werden. Du bist ja immer so teuer. Nee, aber es gibt tatsächlich so zwei, drei größere Dokumentationen. Eine halbdokumentarische Fiktion. Blöd, darüber darf ich eigentlich auch noch nicht so richtig reden.
Dann lassen wir das. Verena, du bist ja so ein bisschen so ein Trüffelschwein, was so Regietalente, aber natürlich auch bei den Schauspielern lässt du immer ein gutes Händchen haben, weil dafür ist ja das Casting zuständig. Was muss denn ein Projekt überhaupt haben, wenn du ein Buch oder dann vielleicht auch ein Drehbuch liest, wo du sagst, ja, das will ich machen?
Ui,
kommt da so ein Kribbeln wie erste Liebe oder so irgendwie im Bauch oder was passiert da?
Ja, also es ist auf jeden Fall, gibt es keine wirkliche Blaupause bei mir, das kann ich schon mal sagen. Also ich mag tatsächlich unterschiedliche Genres, obwohl man mich wahrscheinlich eher etwas in die düstere Ecke stellen wollen würde, es stimmt aber gar nicht unbedingt. Aber es ist wirklich das Zusammenspiel der Geschichte, der Macher, der Kreativen und ich glaube, jeder Produzent, Produzentin bringt auch seine eigene Biografie mit sich und das, was einen triggert. Also ich habe jahrelang als Journalistin gearbeitet und ich glaube, dass Projekte, die auch auf einer wahren Geschichte basieren, die da so eine Realitätsnähe haben, das sind auf jeden Fall Geschichten, mit denen kann ich relativ viel anfangen, ne? Oder die, wo auch der Regisseur, die Regisseurin sagt, das ist etwas, das basiert irgendwie auf eigenen Erfahrungen. Da finde ich, sage ich mal, schnell einen Zugang zu. Und ansonsten mag ich aber auch Genre wahnsinnig gerne und habe damit ja auch angefangen und war damit auch bislang sehr erfolgreich. Und ich persönlich finde, da ist auch noch Luft nach oben.
Matthias, was muss denn wohl ein Film haben, der hier im Zeise erfolgreich ist? Das unterscheidet sich ja schon ein bisschen von den großen Kinoketten hier und wird natürlich vor allen Dingen auch beeinflusst von deinem persönlichen Geschmack. Was kommt denn hier eigentlich dann überhaupt auf die Leinwand?
Also das ist eine Mischung einmal aus filmischer Qualität. Das kann man ja machen, ohne dass man sich da groß streiten muss. Also ob ein Schauspieler gut ist, ob ein Drehbuch gut ist, das sieht man ja. Und ob es eine emotionale, empathische Qualität hat, ob man sich in die Geschichte begeben kann oder einfach davor sitzt und sagt, atemberaubend, was da mir jetzt erzählt wird. Also es muss was Besonderes haben, eine besondere Qualität, eine besondere Kraft. Ich finde, man merkt das besonders, wenn man Filme bei Festivals oder mit Publikum guckt, dann merkt man, ob eine Verbindung stattfindet zwischen dem, was auf der Leinwand ist und dem Saal. Und das, finde ich, sind die bewegenden Momente, wenn man das merkt, der Film kommt an bei den Menschen im Sinne des Wortes. Und danach suche ich die Filme aus.
Muss der auch, du bist hier im Stadtteil Ottensen, muss der auch besonders politisch sein oder vielleicht auch Gesellschaftskritiken fangen? Weil ich denke mal, H.P. Kerkeling-Filme werden hier nicht so gut funktionieren, oder?
Die haben wir auch gar nicht gespielt. Also die müssen eine besondere Qualität haben und wir können ja immer nur auswählen. Wir machen ja keine Filme selber, sondern wir müssen einfach gucken, was ist da, was interessiert die Menschen und wir bieten ja eben auch sehr viel Gespräche an zu den Filmen und auch zu Dokumentarfilmen.
Mhm. Benjamin. Siehe ein Sommer in Italien. Habt ihr gespielt? Oder spielt ihr noch?
Wir spielen ja noch. Zum Beispiel den Film von Benjamin habe ich sehr früh gesehen und war total begeistert, weil der das sehr schön erzählt. Das ist sehr persönlich. Aber Benjamin hat für mich auch einen Hamburg-Klassiker gemacht, den ich nur empfehlen kann, obwohl der nicht mehr im Kino läuft, sondern digital. Er hat eine wunderschöne Doku gemacht über das Miniaturwunderland.
Oh ja.
Die ist ganz stark. Da waren auch die braunen Zwillinge mehrmals hier im Zeise. Also das ist ein ganz starker Film über das Miniaturwunderland, aber auch über die beiden. Also ich finde, das ist eigentlich ein Hamburg-Klassiker schon, ja.
Achtung, Achtung, Werbung. Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch. Damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt Share, Share Now oder Miles Auto mieten, ein Tier oder Voi E-Scooter oder ein Moja Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Benjamin, wenn wir über die Auswahl von Projekten sprechen, was war denn bei dir im Sommer 1990 los? War das einfach schon mal ein ganz besonderer Sommer und dann auch diese Fußball-WM? Oder wie kamst du dann 36, vermutlich eher 34 Jahre später auf die Idee, da was drum zu machen?
Also ehrlich gesagt, das war tatsächlich mein erstes Turnier, was ich so miterlebt habe, Fußballturnier. Ich war damals, was war das, 8 oder 9 oder was, weiß ich jetzt gar nicht mehr wie alt, aber es war auf jeden Fall in der Jugend und mein erstes so wirklich wahrgenommenes Turnier, woran ich mich noch erinnern kann. Und irgendwie kam das gar nicht irgendwie nach einer Jahreszahl. Ich hatte ein Gespräch mit einem Kollegen von so einer Sportsvermarktung und wir haben uns einfach mal unterhalten und der sagte mir irgendwann, ja, übrigens hast du schon dieses Material gesehen von Sepp Maier. Und Sepp Maier hatte damals da gefilmt bei diesem wunderbaren Turnier und hat dann irgendwie dieses Material zwischenzeitlich verloren oder es wurde ihm geklaut und dann hat er das wiederbekommen irgendwie, hat er das, glaube ich, zurückgekauft und so. Und dann ging so ein bisschen das Gerücht rum, das steckt zum Teil im Safe vom DFB und zum Teil bei ihm und so weiter. Und zum Teil wurde es aber auch ausgestrahlt, aber das ist immer so eine Grundvoraussetzung, wo ich dann sage, okay, wir haben hier irgendwie was Interessantes und wir haben hier Material, was vielleicht noch nie gesehen wurde oder gezeigt wurde. Und da lohnt es sich mal so ein bisschen zu suchen.
Man muss ja mal für die jüngeren Hörerinnen erklären, Bildmaterial wäre heute jetzt nichts Seltenes, weil jeder ständig sein Handy irgendwie anhat. Aber auch in meiner Erinnerung, ich war schon 20, du warst im Übrigen 11, wenn ich dich daran erinnern darf.
War es tatsächlich so,
dass Sepp Maier für mich der allererste Prominente war, der mit so einer Kamera die ganze Zeit durch die Gegend gewackelt ist. Wir wissen heute natürlich, dass es noch eine zweite Person im Kader der Nationalmannschaft gab, nämlich Bodo Ilkner. Aber das waren wirklich so ja auch noch Kameras, die im Grunde die Größe eines kleinen Koffers hatten. Und das Material als solches war damals jetzt auch nicht, ich meine, wenn man bedenkt, dass jede Handyneuerung immer wieder damit preist, dass wieder neue Megapixel-Angaben gemacht werden, war das schon sehr
total
grobkörnig.
Ja, ne? Natürlich. Aber das ist das Spannende, wenn du diese Filme trotzdem auf einer großen Leinwand, wie hier im Zeise oder eben in einem anderen Kino, was du gesagt hast, noch eine größere Leinwand hat, zeigst, es funktioniert trotzdem. Das haben wir auch im Miniaturwunderland, da haben die Jungs auch so ein bisschen dieses alte Material rausgekramt. Es ist völlig egal, wie schlecht die Qualität ist, Hauptsache es ist authentisch. Und wenn es authentisch rüberkommt, dann schluckt der Zuschauer das total und nimmt es mit und kann das total gut integrieren. Also wir versuchen gar nicht, das irgendwie zu retuschieren oder schön zu machen, sondern es ist einfach ein Schatz, den man sozusagen zeigt und den dann die Leute auch akzeptieren. Gut, es gibt ab und zu mal in der ersten Reihe Beschwerden, die sagen dann, oh, das war jetzt wirklich anstrengend und so weiter. Aber das ist eigentlich immer das, in meinen Augen, das Schönste. Es sind die schönsten Parts, wo man dann so ein bisschen so sich eben in die Zeit zurückversetzt und
jetzt hast du mit dem Miniaturwunderland-Film schon auch einen großen Erfolg gehabt, hast aber ja in deiner Vergangenheit auch fiktionale Projekte gemacht. Ja. Willst du jetzt wieder Dokumentarfilm machen? Bist du jetzt eigentlich eher Dokumentarfilmproduzent oder kann man zwischen den Welten so schnell switchen?
Nee, ich glaube, wir haben uns damals mit der Neugründung der B14-Film haben wir uns darauf konzentriert und gesagt, wir machen eigentlich nur noch Dokumentationen. Damit fahren wir sehr gut, weil wir eine der ersten waren, die das sozusagen gemacht haben, die das. Also das stimmt jetzt nicht ganz, weil es gibt natürlich hervorragende andere Dokumentationsfirmen, auch größere und so weiter. Aber ich glaube, wir waren die Ersten, die so ein bisschen die Finanzierung anders gemacht haben und ein eigenes Risiko gegangen sind und gesagt haben, wir sind jetzt nicht unbedingt verpflichtet, eine Filmförderung dazu zu bekommen. Wir würden es auch so machen. Wir versuchen mit unseren Distributoren zusammen andere Wege zu gehen, dass wir sagen, wir teilen uns das Risiko auch in der Herausbringung. Das heißt, wir gehen in die P&As, das bedeutet Press and Advertisement. Also wir investieren in das, was der Verleih normalerweise macht, mit und haben dann aber auch ein Mitspracherecht und können sozusagen kontrollieren, wohin gehen wir. Und das geht natürlich nur mit Projekten, die ein größeres Potenzial haben an Zuschauerzahl, weil sich das sonst natürlich hinten und vorne nicht rechnet. Und das geht natürlich wunderbar mit Projekten, die in der Sportswelt zu Hause sind. Wir erleben jetzt so ein bisschen das Problem, dass wir durch die ganzen Streamer, die jetzt gekommen sind, auf der einen Seite Angebote bekommen, was für die zu machen oder es an die zu verkaufen. Aber wir erleben auch, dass der Markt sozusagen etwas gesättigt ist und auch etwas zerstört ist. Weil natürlich alle prominenten Leute, die denken jetzt, sie können einen eigenen Film über sich machen, machen es meistens so, dass sie es dann entweder selber zahlen oder das in Auftrag geben und es selbst kontrollieren. Und das machen wir eben nicht. Wir sagen von Anfang an, mit allen Partnern, mit denen wir arbeiten, wir haben Final Cut. Also wir gehen rein und sagen, wir entscheiden, wie der Film aussieht und entweder ihr kauft den oder ihr kauft den nicht. Und damit fahren wir sehr gut, weil wir immer sagen, wir haben den journalistischen Ansatz und haben diese Freiheit und die behalten wir auch.
Verena, hört sich das nach einem verlockenden Geschäftsmodell an und du stellst jetzt auch alles um, machst nur noch Dokumentation oder?
Nein, aber mein Herz schlägt natürlich auch für Dokumentation und ich freue mich schon, den Film zu sehen. Ich kann mich nämlich noch sehr genau daran erinnern, als Deutschland Weltmeister wurde, bin ich hier am Hauptbahnhof in den Zug gestiegen nach Paris und habe meine Interrail-Reise angetreten.
Und nach Italien?
Ja, auch nach Italien, stark. Aber erst nach über Paris und dann Italien und genau, also von daher, ich liebe das sehr und ich habe ein großes Herz für Dokumentarfilm. Aber mit den gängigen Methoden der Finanzierung, muss ich sagen, fand ich das in Deutschland immer eine wahnsinnige Herausforderung, das finanziell auf die Beine zu stellen, wenn man, sage ich mal, so wie ich ja auch im Independent-Sektor arbeite, konnte ich es mir schlichtweg manchmal einfach nicht leisten. Also im Ausland zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich, wenn ein Dokumentarfilm da mehrere Millionen auch mal kostet. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. In Deutschland wird man angeguckt, als ob man kurz vorm Wahnsinn irgendwie regiert. Dabei muss man bedenken, gerade also auch politische zum Beispiel Dokumentarfilme gucke ich selber super gerne oder auch im Musikbereich. Ne? Da bin ich auch wirklich süchtig nach. Das liebe ich und ich kann das auch nur bestätigen. Also diese authentischen Aufnahmen, wenn man die sieht, da wird mir auch immer ganz warm ums Herz, weil man natürlich dann sofort sich erinnert und auch die Farbgebung und alles. Also ich da schlägt schon auch mein Herz für, aber das ist hier wunderbar abgedeckt, also von daher.
Matthias, du bist ja das beste Beispiel oder dein Kino ist das beste Beispiel dafür, dass ein Film nicht unbedingt teuer sein muss, sondern möglicherweise nur die richtige Prise Lokalkolorit hat. Du hast schon mehrfach das richtige Händchen gehabt, um völlig unbekannte und fast nerdige Filme zu zeigen, die dann zu einem Dauerläufer wurden. Erzähl mal.
Das ist einmal, wir waren das dunkle Herz der Stadt über das Gängeviertel, 6 Stunden. Wir zeigen es in 3 Teilen und wir zeigen es seit 3 Jahren. Und Andreas Kamers hat einfach einen tollen Film gemacht. Den haben wir im Juni wieder im Programm und wir haben regelmäßig seit über einem Jahr die Geschichte von Ottensen, den eine 25-Jährige mit dem Handy gedreht hat und sie hat alles gemacht. Also Laura hat Drehbuch gemacht, produziert, originelle Ideen gehabt und die sitzt jetzt an Ottensen Teil 2. Also das, und beide Filme haben jeweils gut 10.000 Besucher hier gehabt. Und das Besondere ist aber auch, dass Laura und Andreas sehr häufig auch zur Vorstellung kommen. Also man kann mit denen ins Gespräch kommen über ihren Film.
Aber du bist schon so ein Trüffelschwein, oder? Also jedes Mal, wenn ich dich irgendwo auf einem Festival sehe, sei es in Cannes oder Berlinale, du bist auf jeder Veranstaltung, die du sozusagen oder die da gescreent wird, jeder Film. Ich habe das Gefühl, du lässt gar keinen Film aus. Also ich habe sowas noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
Ja, danke für die Blumen, aber nein, ich habe das schon, ich würde mal sagen, so ein Jagdinstinkt ist auch nicht das richtige Wort, aber ich möchte, das ist der Anspruch, das bestmögliche Kinoprogramm zeigen und dann muss man eben die Filme sehen und wenn man zu den Festivals geht, ist es ja immer eine positive wie auch eine negative Auslese. Der Verleih sagt ja, ja nicht, mein Film ist eigentlich missglückt, da musst du dich gar nicht drum kümmern, sondern man muss auch die sich angucken, die nicht gelungen sind und dann sagen, okay, das ist der besondere Film und dann ist eben auch die Frage, wie präsentiert man den Film? Macht man was Besonderes drumherum, lädt man die Presse ein und sagt einem Journalisten hier, der Film ist gut, mach doch mal was dazu. Und wenn man die gut kennt und die Vertrauen haben und der Film wirklich gut ist, dann funktioniert das auch manchmal. Also sowohl bei Lauras Ottensen-Dokumentation als auch bei der Dokumentation über das Gängeviertel haben wir es auch geschafft, gute Presse zu bekommen. Und ansonsten finde ich das spannend, einfach wieder, wie es bei dir auch ist als Produzentin, Verena, neue Leute zu entdecken, neue Themen und dann sitzt man da und sieht dann eben in Cannes Toni Erdmann und weiß, dass einen das berührt. Für mich einer der legendärsten Vorführungen, weil wenn man sich's überlegt, ein deutscher Film, ja, also deutschsprachlich mit französischen und englischen Untertiteln und der hat 4-mal Szenenapplaus gekriegt. Ja, das habe ich so im Kino noch gar nicht erlebt. Das sind diese tollen Momente, wenn man einen neuen Künstler, einen neuen Schauspieler entdecken kann und dann auch sagen kann hinterher, ja, komm doch gerne ins Kino. Sie hatten gestern Abend, ich glaube zum 4. oder 5. Mal den wunderbaren Johannes Hegemann zu Gast zu Silent Friend, der ja immer noch dem Taliertheater verbunden ist und einen wunderbaren Soloabend hier regelmäßig hat in der Gaußstraße. Also das ist einfach toll, wenn man Regisseure, Schauspieler wirklich von fast Film 1 begleiten kann. Ja, also man von Andreas Dresen oder von Sebastian Schipper habe ich, die kenne ich seit ihrem ersten Film. Ja, also das ist einfach besonders und das ist ein Glück, dass man sowas im Kino machen kann.
Katrin und mich ja auch. Das weißt du, ne? Dass wir damals noch bei dir im Abaton unsere Testvorführung hatten. Mit Tore tanzt,
ja,
lange
weiß.
Bevor wir irgendwo eingereicht haben. Und du warst einer der ersten Menschen, sag ich mal, aus dem professionellen Umfeld, die den tatsächlich gesehen haben. Und wir haben ansonsten randommäßig wirklich nur Leute von der Straße reingeholt und ja, und haben uns irgendwie über dein Feedback und was du dazu zu sagen hattest, natürlich wahnsinnig gefreut. Also das war wirklich was Besonderes.
Danke, ja.
Wenn die Verleiher schon nicht sagen, der Film ist nicht so gut, Frage an die beiden Produzenten, an welchem Flop oder völlig missratenen Film seid ihr denn mal beteiligt gewesen und wie seid ihr damit
umgegangen? Oh, da gibt es einige.
Ja, Benjamin, dann zähl mal auf. Nee, ein Beispiel.
Ich kann mich ja nichts erinnern.
Du bist so eher Olaf Scholz jetzt hier.
Nein, ich gebe es offen zu. Wir hatten mal ein Projekt, ich fand das eigentlich auch von der Idee her ganz schön. Das hieß Sowas von da, das ist eine Romanverfilmung von Tino Hanekamp und das war irgendwie alles vielversprechend, aber da muss ich mir irgendwie an die eigene Nase fassen. Wir haben das irgendwie auch spannend gemacht, wir haben so einen Club gegründet dafür und haben nachgebaut und haben den auch wirklich gespielt und haben das an den Original, also nicht Originalschauplätzen, aber wir haben sozusagen auch versucht authentisch rüberzukommen, aber irgendwie ist uns das nicht gelungen. Und das merkst du ja schon bei der Premiere. Ich weiß das noch, damals haben wir die bei dir gemacht, Matthias. Ja. Damals noch im Abaton. Und du merkst, ich meine, du hast natürlich immer Premierengäste, die sind sowieso immer nett und
höflich,
weil sie eingeladen sind.
Umsonst.
Aber du merkst es natürlich sofort. Von Minute eins gehen die Leute mit, finden die das gut oder nicht. Und die Frage ist ja, was bedeutet Flop? Hm. Also Flop ist für mich, wenn ich reingehe, es gibt zwei Kriterien. Das eine ist ein Flop, der sozusagen an der Kinokasse ein Flop ist. Das bedeutet, finanziell den Bach runtergeht. Oder ist es ein Flop, weil die Kritiken schlecht sind. In diesem Fall waren es beide Seiten, die schlecht waren. Es war einfach leider nicht gelungen. Wir haben keinen guten Film gemacht.
Aber hast du es tatsächlich erst bei der Premiere gemerkt, dass der nicht rüberspringt? Oder ist es nicht eigentlich schon bei den Dreharbeiten möglicherweise, dass es
zu Konflikten Nachhinein
kommt?
Schon,
oder?
Im Nachhinein merke ich das schon, aber du bist natürlich schon auch geblendet und du willst natürlich auch dran glauben. Und jetzt war jetzt auch nicht alles schlecht an dem Film, das ist jetzt auch gemein zu sagen, aber es war kein guter Film, der sozusagen emotional berührt. Mhm. Ich glaube, das ist das, was du gesagt hast, Matthias. Filme funktionieren dann, wenn sie emotional den Zuschauer mitnehmen, egal in welche Richtung. Und ich glaube, da muss man ganz einfach sagen, das will man sich dann nie so. Also natürlich hat man schon gemerkt, man hätte das vielleicht ein bisschen anders drehen können und so weiter, aber du bist so in so einem Flow die ganze Zeit und du hast natürlich auch wahnsinnig viel Geld da drin und hast auch Partner, die du natürlich irgendwie weiterhin dabei haben willst und glücklich haben willst und so weiter. Und dann hofft man, aber am Ende ist es dann relativ schnell klar, das wird schwierig.
Mhm. Verena, jetzt darfst du ausholen.
Oh mein Gott. Ja.
Ehrlichkeit als Geschäftsmodell.
Ja, Ehrlichkeit als Geschäftsmodell. Nee, das Problem ist, ich mache ja nicht so wahnsinnig viele Sachen. Also ich bin ja sehr Boutique in der Auswahl sehr genau. Und ehrlich gesagt, also die Filme, die ich mache, sind halt klassischerweise häufig Festivalfilme und gewinnen dann halt Preise oder laufen halt auf vielen Festivals und das ist für mich halt ein Erfolg, ne? Weil auch wenn ich
total
jetzt einen Debütfilm mache und ich schaffe das zum Beispiel mit dem politischen Horrorgenrefilm Schlaf in der Pandemie, also 2020 auf die Berlinale und später gewinnt er noch den Grimme-Preis, ist ein Erstlingswerk gewesen von einem Regisseur. Da kann man jetzt nicht an der Kinokasse die Zahlen fehlen, ne? Weil der ist irgendwie zweimal in dieser ganzen Pandemie aus dem Kino geflogen. Aber ich empfinde das trotzdem als ein Erfolg auch für den Regisseur, der damit sozusagen seinen beruflichen Start hingelegt hat, weitermacht, in der Branche gelandet ist und wir damit diese Preise bekommen haben. Und so gesehen stimme ich dir dazu, was bedeutet Erfolg? Also ich kann zumindest sagen, ich weiß, warum ich jeden Film gemacht habe. Manchmal wünscht man sich natürlich, also ich glaube, als Kinofilmproduzentin ist man immer, auch gerade wenn man im Arthouse-Bereich unterwegs ist, ne, fragt man sich, was kann man noch machen? Wie kann man die Kinos voll bekommen? Welche zusätzlichen P&A-Sachen kann man sich noch überlegen? Also das treibt mich schon wahnsinnig um, ne, weil ich schon glaube, dass die Filme schon ihr Publikum finden sollten und manchmal fehlt dann vielleicht die richtige Ansprache. Also mich interessiert auch immer die Zusammenarbeit zwischen Kino, Verleih, Produktion. Also manchmal gibt es da Lücken und das ist das, was mich schmerzt manchmal, wo ich dann das Gefühl habe, okay, warum haben wir da nicht die richtige Übersetzung gefunden oder nicht die richtige Ansprache, wie Matthias das auch schon mal gerade gesagt hat, ne? Also haben wir dann das Publikum nicht richtig angesprochen, ne? Wobei ich natürlich persönlich immer zutiefst überzeugt bin von meinen Projekten und den Filmemachern und die auch immer liebe, wirklich, und auch wirklich genau weiß, warum ich was gemacht habe. Also von daher kann ich jetzt wirklich nicht einen sagen, weil die haben alle auf A-Festivals ihre Premieren gefeiert und Preise gewonnen. Deswegen ist es für mich dann ein Erfolg.
Der Titel deiner Biografie wird heißen, Mein Leben ohne Flops.
Nein, das möchte ich gar nicht so sagen, weil ich finde, also scheitern ist ja wiederum was anderes. Ja. Ne? Also woran scheitert man.
Aber
also Filme,
vielleicht
die man
hast
zum
du nicht
Beispiel
alle Erwartungshaltungen erfüllt,
die man,
mal mit einem
ja,
Film.
Ja, genau, das meine ich ja gerade.
Da brauche ich mir,
ne,
jetzt mal einen Titel.
Also, dass man einfach sozusagen die Filme noch publikumswirksamer macht vielleicht. Das wäre es dann vielleicht eher, ne? Also im Prinzip trotzdem irgendwie, also was, wovon ja viele träumen, den Festivalfilm, aber der dann auch gleichzeitig im Kino funktioniert. Also an dem Erfolg arbeite ich noch.
Das ist aber übrigens ein spannender Punkt, finde ich, an der ganzen Frage, weil das ist ein Grund, warum ich in die Dokumentation gewechselt bin, weil wir mit den Dokumentarfilmen, die wir machen, das machen, was wir immer wollten. Das heißt, wir bestimmen als Produktionsfirma, wir sitzen im Schnitt, wir sind total lästig, wir sitzen bis zum Ende im Schnitt, wir bestimmen im Grunde genommen, wie der Film aussieht mit den Regisseuren. Das wissen die Regisseure, die mit uns arbeiten. Meistens ist es dann eben meine Geschäftspartnerin, die dann auch gleichzeitig Regisseurin ist, das ist natürlich das Beste, weil du dich dann eben streiten kannst, aber es bleibt bei uns. Und das habe ich bei der Fiktion, bei diesen Riesenprojekten mit größeren Budgets und so weiter, nicht gekonnt. Ich habe irgendwann loslassen müssen und anderen vertrauen müssen. Und das ist auch gut so, weil es gibt natürlich hervorragende Regisseure draußen, aber man verliert so ein bisschen selber die Kontrolle. Oder ich war damals noch nicht so weit, das würde ich auch behaupten. Es gibt wahrscheinlich auch Produzenten, die haben das ganz anders im Griff. Aber ich hätte immer die Angst, wenn ich jetzt wieder zurückgehen würde und einen Langfilm mache, dass ich das nicht ganz kontrollieren kann. Und das ist was glaube ich, tödlich sein kann bei der Herausbringung, wenn du es dann eben, also wenn du sozusagen selber investierst und sagst, das ist dein Risiko, dann willst du auch sozusagen am Ende dastehen und sagen, das ist genau der Film, so wie du ihn haben willst. Mhm. Und dann kann er meinetwegen scheitern, aber wenn er andersrum scheitert, dann fühle ich mich schlecht.
Oder, ich meine, letztes Jahr habe ich einen Film gedreht ohne Drehbuch. Und zwar nur mit Susanne Wolf, Donkey Days, hatte Premiere in Locarno, tolle Schauspielerin, mit Laien und richtigen, also professionellen, großen deutschen Schauspielerinnen. Und wir haben uns auf diese Reise mit der Regisseurin begeben, die in Hamburg lebt, aber Niederländerin ist. Wir wussten nicht, wo die Reise am Ende hinfährt. Wir hatten kein Drehbuch. Es wurde ganz viel mit den Schauspielerinnen erarbeitet. Also wir wussten grob, was die Geschichte ist. Aber da musste man sich sehr zum Beispiel im Loslassen üben und musste sich auf diesen wirklich verrückten Prozess einlassen. Und ich finde aber auch, dass das zum Beispiel, also weil Lars, du hattest das ja vorhin gefragt, ne, was treibt mich um? Ach so, und wir haben auf 16 mm noch gedreht. Ne? Oh. Also es gab einfach so viele Dinge, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, produktionstechnisch könnte das der absolute Selbstmord sein. Habe ich total Bock drauf. Ist ja super schwierig. Ist ja voll die Herausforderung. Und ich weiß, dass es für solche Projekte oft auch nicht so viele Produzentinnen und Produzenten gibt, die sich überhaupt auf sowas einlassen. Nämlich, da muss man wirklich ja auf Sicht fliegen sozusagen und in gewisser Weise auch Vertrauen in den Prozess haben. Anders kann man es nicht sagen, weil man kann es nicht kontrollieren. Ne, man kann nur hoffen, man sieht etwas in meinem Fall ist es die Regisseurin gewesen und ihr erster Kinofilm, den sie nur mit Laien in Polen gedreht hat, den ich fantastisch finde. Also für mich einer der besten Filme mit Laien gedreht überhaupt, weil man es überhaupt nicht sieht. Und dann muss man einfach dann sich im freien Fall üben und klar weiß man es nicht hundertprozentig, aber das macht für mich auch Kino aus und wir sind dann belohnt worden, dass wir den in Locarno zeigen durften und er ist ganz wahnsinnig toll geworden und ich finde Susanne Wolf spielt fantastisch in dieser Rolle und das haben die sich echt hart erarbeitet in dreiwöchigen Probenzeiten. Wir haben das über, weiß ich nicht, anderthalb Jahre gedreht und ich habe so noch nie einen Film produziert auf diese Art und Weise. Fand ich spannend. Also ich glaube, das sind dann auch manchmal so, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Anflug von Wahnsinn, aber das sind Sachen, die reizen mich total. Also dass man eben nicht auf so ja vorgefertigte Straßen zurückkehrt, sondern einfach mal sagt, okay, das ist jetzt ganz anders, aber vielleicht ist genau dieser kreative Prozess muss jetzt einfach genauso sein.
Matthias Benjamin hat sich gerade eindeutig zu einem Flop geäußert. Ich hätte gern von dir zwei Filme genannt. Zum einen Film, wo du der völligen Fehleinschätzung unterlegen bist, dass der Film, wo du dachtest, eigentlich total scheiße ist, der dann aber sehr erfolgreich wurde. Und umgekehrt ein Film, den du richtig herausragend fandest und kein Mensch wollte ihn sehen.
Oh, ich habe jetzt schon eine Zeit lang überlegt. Ich habe zum Beispiel damals nicht die Qualität von Sonnenallee gesehen zum Beispiel. Ist schon lange her. Mhm. Ja. Also manchmal, das darf man auch nicht sagen, manchmal bei Hollywood-Filmen ist das so, dass sie einem die nicht vorher zeigen. Also dann ist die Pressevorstellung am Dienstag. Bei Drama ist das zum Beispiel so, den ich ab Donnerstag im Programm habe. Da finde ich den norwegischen Regisseur total interessant. Aber den Film konnte man nicht sehen, bevor man sich entschieden hat. Also man musste sozusagen
Katze im Sack kaufen.
Ja, man musste die Katze im Sack. Das kommt immer mal wieder bei Hollywood-Filmen vor. Wie gesagt, also bei Sonnenallee, es gibt eine Reihe von Filmen, die ich ganz, ganz toll finde. Aber wo ich mir immer schon gedacht habe, wo ist das Publikum? Weil du hast vorhin gefragt, wie kommt das Publikum zu den Filmen? Wie kommen die Filme zum Publikum? Es gilt ein bisschen, und das ist in heutigen Zeiten noch klarer geworden, es gilt ein bisschen, kannst du den Film in zwei Sätzen erzählen? Also hat der Film einen besonderen Pitch, wie das in der Branche heißt? Ich habe neulich mal festgestellt, als ich einen Film gegoogelt habe, brauchte nur fürs Programm machen die Laufzeit, dass die 10 Quellen, die diesen Film hatten, alle denselben Text hatten. Die machen alle Copy and Paste. Du musst also als Verleih, als Produzent wirklich überlegen, mit welchen zwei Sätzen beschreibst du deinen Film. Und für mich war so ein Beispiel, wo der Pitch funktioniert hat und der Film hat dann 250.000 Besucher gehabt. Mann vergisst seine Frau an der Autobahnraststätte, Frau reist alleine weiter nach Venedig.
Brot und Tulpen.
Ja, genau, mit Bruno Ganz von Soldini. War ein Riesenhit, wenn du ihn damit erzählen konntest. Und es gibt manche Filme, die kannst du nicht erzählen, die sind dann aber ganz, ganz toll, dann schaffst du es. Also für mich war das Beispiel auch ein Erfolg, das Fest von Thomas Winterberg, wenn du erzählen würdest, 60. Geburtstag, Sohn erzählt, dass er vom Vater missbraucht worden ist, da würde ja jeder sagen, muss ich mir das im Kino angucken. Aber Winterberg hat ja improvisiert in dem Fall und da hat das Improvisieren wunderbar funktioniert. Ich weiß, ich habe den glaube ich ein halbes Jahr gespielt, dass die Leute immer mal wieder geklatscht haben am Ende von Vorstellungen, weil sie der Film so berührt hat.
Aber ich glaube, um so einen Film rauszubringen, das wissen ja nicht alle, da gehört auch schon eine gewisse Power dazu. Ja, also du musst sozusagen dieses erste Wochenende, Matthias, du unterbrichst mich, wenn ich da falsch liege, aber also der Donnerstag, da startet der Film. Und in der Woche starten wie viele Filme? 4 oder 5?
Nein, ungefähr? Nein, das ist ja das Problem heute.
Mehr?
ich glaube, es kommen im Jahr 800-900 Filme. Wenn du die ganzen kleinen Filme, 800-900 verschiedene Filme kommen ins Kino im Jahr. So. Und es starten in der Woche regulär, kannst du eigentlich von 10 Filmen ausgeben.
So, jetzt muss man sich vorstellen, 10 Filme jede Woche neu auf 3-4 Leinwände verteilt, 5 Leinwände im Durchschnitt, würde ich mal sagen. Und dann hat der Kinobetreiber oder die Kinobetreiberin tatsächlich nach dem Sonntag, am Montag zu entscheiden, wie setzt er den Film in der nächsten Woche ein. Dann stehen 10 neue vor der Tür. Davon sind 2 relativ große aus Amerika, die natürlich auch nochmal Druck machen. Wann soll man dann sozusagen die Filme spielen, die nicht gleich am Anfang super performt haben? Und das ist das Schwierige. Und manche Filme, das ist so, das habe ich jetzt auch bei Ein Sommer in Italien gesehen, das ist ein Publikum, da muss ich das erst rumsprechen, dass der Film super ist. Der war super in der Presse, der hat aber am Anfang ein schlechteres Startwochenende gehabt als das zweite Wochenende. Und das ist einfach eine Mund-zu-Mund-Propaganda, die dann sozusagen auch ziemlich viel Auswirkungen hat. Aber da ist der Film oft dann auch schon irgendwo anders oder in den Mittagsvorstellungen, wo der gar nicht mehr das einspielen kann, was er abends einspielt.
Ja,
also
das
ist echt ein verdammt hartes Geschäft, weil die Leute sich immer fragen, ja, aber der gibt dem doch Zeit und so weiter, dann läuft der. Nee, du hast eigentlich, und da kannst du den Kinobetreiberinnen nicht gar nichts vorwerfen, das ist ganz normales Business. Also in eurer Haut will ich nicht stecken, das zu entscheiden und zu sagen, so, wann quetsche ich den noch rein, wann quetsche ich den noch rein. Du hast doch
das
bestimmt
ist auch immer schwerer geworden. Ne?
Also, ja, aber es gibt da einen besonderen Aspekt, wenn wir uns Hamburg angucken. Hamburger Abendblatt ist der Marktführer im Zeitungsbereich, die haben keinen Filmkritiker mehr. Der letzte Filmkritiker ist gestorben, das ist nicht neuen besetzt, die gehören zur Funke Mediengruppe. Das heißt, ich als Kinomacher kann auch überhaupt nicht einschätzen, wie ein Film besprochen wird, weil die übernehmen einen Text aus Berlin. Peter Zander sitzt in Berlin als Filmkritiker und beliefert quasi alle Funke Mediengruppen Zeitungen mit seinen Filmkritiken und dann erfährt man am Donnerstag, was ist. Und es gibt eben diese Glücksfälle, weil ich die Journalisten, die nicht klassisch Filmkritiker sind, gut kenne beim Abendblatt, wenn man dann sagt, man kommt mit dem Film über Ottensen oder es gibt einen sehr schönen Film über Ostpreußen, eine Dokumentation, die wir immer noch im Programm haben, dass man sagt, okay, ist das nicht vielleicht fürs Abendblatt ein Thema, dann geht das mal. Aber ein kleiner Film von dir, Verena, oder sowas, hat fast keine Chance, besprochen zu werden. Und es gibt im Internet keinen wirklichen Ersatz, der sowas bespricht. Also wir haben jetzt den Glücksfall, wir starten, jetzt läuft bei uns, als wäre es leicht, eine Hamburger Liebesgeschichte zwischen einer gehörlosen Frau und einem blinden Mann. Da haben wir dann nochmal eine schöne Kritik im Abendblatt drin und das wird man sicherlich auch während der Laufzeit merken. Wobei bei uns die Filme eigentlich immer mindestens 3 Wochen laufen, außer es kommt schon am ersten Tag gar keiner. Also ich gucke wirklich immer, dass ich genug habe und man sieht auch, wenn die Leute berührt sind von einem Film und wenn der was Besonderes bei denen auslöst, wäre ich natürlich blöd, auch den nach 3 Wochen rauszuschmeißen, dann kann der sehr, sehr lange laufen. Also Amrum zum Beispiel haben wir immer noch im Programm und jetzt werden wir mal sehen, wie die deutschen Filmpreisnominierungen sind, also vielleicht können wir den bis Ende Mai dann im Programm haben, bis
Die waren doch schon.
Aber es ist doch auch traurig, muss man sagen, wenn man irgendwie Hamburg als zweitgrößte Stadt in Deutschland sagt, wir haben jetzt hier leider keinen Filmkritiker mehr irgendwie, weil das finde ich auch, ich meine, wie sollen die Leute manchmal die Filme finden? Ja. Ne? Und deswegen, das meine ich, ne? Wie kommen die zum Publikum? Weil ich glaube eben nicht, dass es, muss ich sagen, immer nur mit Qualität zu tun hat, sondern einfach auch mit dem, wenn ich nicht weiß, dass ein Film da läuft, der mich eigentlich total interessieren würde oder der gerade im Kino, weil wie oft ist mir das, und ich meine, ich habe schon einen Blick auf die Branche, wie oft habe ich Kinofilme verpasst, die ich dann irgendwo, wo ich dachte, ah okay, und wann startet der jetzt in Deutschland, den will ich unbedingt sehen und zack war er im Kino und zack war er draußen und ich so, was, der war schon? Ich habe den noch gar nicht, weil ich es dann nicht mitbekommen habe, weil darüber zu wenig geschrieben, berichtet wurde. Und das, finde ich, ist ein, muss ich schon sagen, ein Riesenproblem, weil ich glaube schon, dass viele Leute sich für den ein oder anderen Kinofilm oder das Thema wie auch immer interessieren würden und dann aber den Weg ins Kino nicht finden, weil die gar nicht wissen, dass dieser Film jetzt gestartet ist, weil es natürlich auch eine Flut von kulturellen Angeboten gibt und ne, natürlich Fernsehen, Streaming, alles Konkurrenzveranstaltungen sind und man die Leute dann natürlich von der Couch erstmal ins wirkliche Leben katapultieren muss. Aber das empfinde ich schon auch als schade, traurig, problematisch.
Es gibt immerhin eine wirklich schöne Entwicklung im Kinobereich, die dafür auch sorgt, dass die kleineren Filme mehr gesehen werden. Es gibt die Cineville-Abo. Du kannst ein Monatsabo abschließen.
Habe ich ganz viel verschickt.
Ja.
Verschenkt.
Habe ich auch gemacht.
Ja, ganz viel ist mein Standardgeschenk geworden.
Und du kannst so viele Filme sehen, wie du möchtest im Monat.
Toll.
Und da merken wir auch, dass die Leute neugierig sind. Mhm. Die haben diese Karte und können sagen, okay, ich gehe heute Abend einfach mal ins Kino und gucke mir was Neues an. Also das finde ich eine schöne Sache. Ja. Die wird auch gut angenommen. Und wir wissen, dass eben die Neugier auch gewinnt bei sowas.
Bleiben wir mal bei Hamburg stehen. Hamburg ist Fahrradstadt, sagen einige Politiker. War auch mal Umwelthauptstadt Europas. Ist Musicalstadt. Ist es eine Filmstadt? Also in diesen Gesprächen wird immer wieder der Kultursenator gelobt, der neuen oder mittlerweile ja schon etablierten Festspielchefin Malika Rabahala liegt die Filmwelt zu Füßen. Und trotzdem fehlt doch hier noch einiges, damit man vollen Herzens sagen kann, das ist doch eine Filmstadt. Was ist das? Also es kann ja nicht nur an den mangelnden Kritiken liegen.
Das ist eigentlich schon ganz lange ein Thema. Es gibt eigentlich als einzig großen Produzent nur Studio Hamburg, die eigentlich fast nur Fernsehen machen. Also Michael Lehmann macht immer wieder außergewöhnliche Kinoprojekte, aber eben sehr wenig. Und München und Berlin hat einfach große Produktionsfirmen. Also viele. Ne? Also in München ist die Konstantin, die viel macht. In Berlin, ob es ist das jetzt X-Filme oder was da alles sind. Also Hamburg hat, ist mein Eindruck, keine großen Produktionsfirmen. Wüste-Film hat es mal probiert. Die haben mit Mads Mikkelsen große Filme gemacht. Das hat aber dann, die haben die Störtebeker damals gemacht. Die haben drei große Projekte gemacht und danach ist einer von den Produzenten rausgegangen. Für mein Gefühl machen sie jetzt Fernsehen. Das machen sie auch gut, aber wüste Kinofilme wüsste ich im Augenblick gar nicht mehr. Also, Fatih hat,
was? Buchspazierer,
stimmt. Einen haben sie, Fatih hat auch mal eine Zeit lang andere Projekte gemacht, das ist aber auch schon lange her, also Fatih macht seine Filme, ja, das ist, die sind immer toll. Das
sind dann aber meistens keine Hamburg-Filme, sondern Fatih Akin-Filme,
genau.
Die vielleicht auch mal in Hamburg spielen.
Genau, aber es gibt eben, also Fatih macht nicht Filme mit anderen Leuten zusammen, der hat sozusagen seine eigene Firma, aber es gibt eben keine großen Kinoproduzenten. Gibt's in NRW auch nicht so wahnsinnig viele,
ja.
Aber wie gesagt, das wäre schade. Ganz früher war das mal Trebitsch mit seinem, da wurde dann der Studio Hamburg draus. Aber es gibt, ne, es gibt keine großen.
Aber mit den wenigen Möglichkeiten sind wir ja doch immer noch sehr erfolgreich.
Wollte ich gerade sagen. Ja.
Die Gelben Briefe haben den Goldenen Bären bekommen. Der wurde von der Filmförderung Moin mitgefördert. Die Oscar-Preisverleihungen sind in den letzten
studiert.
Jahren immer wieder mit Hamburger Produktionen bestückt gewesen. Das müsste doch eigentlich Mut und Aufwind geben.
Ja, ich glaube auch im Arthouse-Bereich haben wir da schon irgendwie einiges zu bieten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die großen, aber ich meine, Matthias spricht jetzt halt von diesen großen Premieren, blabliblub, ne? Klar, die Konstantin sitzt jetzt hier nicht unbedingt. Aber es ist ja dann auch die Frage nach, wie gesagt, der Qualität, ne? Welche Filme laufen in Cannes, in Venedig? Und ich glaube, da gehören die Filmemacher und Kreativen und Produzenten, die hier ansässig sind, eigentlich dazu, weil wenn du das schaust, wer ist dann irgendwie am Ende nominiert, wer läuft auf welchen Festivals, welche Preise werden gewonnen, dann sind eigentlich die Hamburger immer ganz weit vorne. Deswegen ist halt immer die Frage, wenn du jetzt natürlich nach Konstantin Produktionen guckst und große Zuschauerströme, ne, die klassische deutsche Komödie, dann sitzen hier vielleicht jetzt nicht die großen Produzenten und Produzentinnen, aber
ich glaube, es hat schon auch was mit der, wenn ich da kurz reingerätschen darf, mit der Medienlandschaft insgesamt zu tun, die hier in Hamburg mal sehr groß vertreten war und jetzt ja auch so ein bisschen abgewandert ist, was Print und so weiter angeht. Und ich glaube schon, dass es, und das war jetzt ganz spannend mal zu sehen, weil wir haben die Hauptpremiere von unserem Ein Sommer in Italien in Hamburg gemacht und zusätzlich noch 6 andere Kinos bespielt zur selben Zeit. Und es war eigentlich ein sehr schönes Event, aber mein Verleih sagte mir zwischendurch, Und wir haben einen Tag später in München eine weitere Premiere gefeiert. Und es war sehr viel einfacher in München, die ganzen Kamerateams und so weiter, die es braucht, die Berichterstattung an den Teppich zu holen, als hier. Und das ist wirklich interessant, weil der Verleiher meinte zu mir, irgendwie macht Hamburg gerade alles falsch, tun alles, damit sie sozusagen, also wir hatten hier dann schon ein paar Teams und so weiter, aber das war nicht vergleichbar mit München. Und daran liegt es, glaube ich, auch, dass einfach die Aufmerksamkeit von den anderen Medien, diesen Film sozusagen aufzugreifen oder diese Filmgeschichten, die hier stattfinden und weiter zu transportieren, dass das auch ein wenig fehlt oder abhanden.
Da muss ich jetzt aber die Medienlandschaft in Hamburg verteidigen, denn eure Premiere war an einem Sonntag.
Stimmt.
Die in München auf einem Montag. Und,
ist doch viel schlimmer, oder?
Und bitte?
Ist doch eigentlich noch viel schlimmer.
Journalisten müssen auch sonntags arbeiten, aber die arbeiten natürlich viel lieber auf einem Montag.
Stimmt, gebe ich dir recht.
Und ihr habt von den 19 möglichen Kaderbeteiligten 3 gehabt, also Pierre Littbarski, Icke Hessler und Lothar Matthäus. Und in München waren schon ein paar mehr. Ne? Also klar, ich glaube, Lothar Matthäus wird immer derjenige sein, der am meisten sieht bei diesem Film. Aber das fände ich jetzt ein bisschen ungerecht zu sagen, dass die Medienlandschaft jetzt dafür zuständig ist, dass die Filmlandschaft nicht hier ein bisschen glamouröser ist.
Ja, aber es ist ja interessant, dass der Verleih das sozusagen zu mir ausdrücklich sagt.
Das und ist
sagt,
diese Hochnäsigkeit aus Berlin, die immer wieder hier rüberschwappt, die wir Hamburger ja gar nicht mögen.
Ich fand es ja auch nicht schlecht, ich würde das nochmal klarstellen, aber es ist doch interessant, das, und ich gebe dir recht, natürlich sind irgendwie 3 gegen 14 Spieler was anderes, aber ich glaube, das hat sich in der ganzen Entwicklung schon gezeigt. Also als gar nicht rausstand, wie viele Protagonisten denn tatsächlich kommen, weil ursprünglich waren eigentlich mehr geplant in Hamburg und so weiter. Und die
aber
sind
liegt es nicht einfach daran, dass in München mehr Privatsender sitzen? Also ProSieben und sowas sitzt
ja,
da einfach da.
Aber das meine ich ja. Das ist natürlich einfacher, da die Teams dann hinzuschicken und so weiter. Und wir waren hier mit dem NDR gut vertreten und so weiter. Es waren schon ein paar Teams da. Es waren auch diese regionalen Teams da. Aber es ist von der Organisation her etwas schwieriger gewesen. Wir hatten große Politik eingeladen. In München ist Herr Söder gekommen. Hier ist bei uns keiner gekommen. Es war also das schon interessant zu sehen, sozusagen, dass irgendwie eine Begeisterung vielleicht etwas höher ist. Wobei, ehrlich gesagt, ich will jetzt auch keinen Frontalangriff an die Politik machen, weil ich finde, das, was hier in Hamburg momentan aufgebaut wird, mit Herrn Broster und aber auch mit Helge Albers, ist fantastisch. Also ich finde wirklich, wir sind als Hamburg hier, können wir uns sehr glücklich schätzen, so eine, deswegen wundert es mich, so eine Filmkultur oder so eine Förderung zu haben, die eigentlich ja auch aufgestockt wurde in den letzten Jahren.
Aber es hat was mit Filmkritik auch schon zu tun, finde ich schon. Ne? Ja, also ich glaube, es ist halt dieser Trend, dass du halt immer nur alles abschreibst und alles irgendwie sozusagen, also im Prinzip fing es ja schon vor vielen Jahrzehnten an mit den EPK und das halt nicht mehr wirklich, also dieses Auseinandersetzen mit Film und zum Beispiel wie Andreas Kilb kann man mögen oder nicht mögen, aber das ist jemand, der kennt sich aus, der liebt das Kino und ne, diese Art der Auseinandersetzung mit Kinofilm, egal ob man jetzt diese Kritik positiv oder negativ für den eigenen Film findet. Ne, aber die fehlt einfach, das finde ich schon.
Das liegt
ne?
aber auch daran, dass jahrelang Geld in Social Media investiert wurde, in schnelle Reichweite, die wenig Relevanz hat. Und jetzt heulen natürlich, es geht mir ja in anderen Gesprächen auch so, heulen ständig Leute, dass die Medien als altes Printmedium das Abendblatt nichts mehr schreibt. Das liegt natürlich auch daran, dass die Werbegelder einfach umgeschichtet wurden. Wer soll es finanzieren?
Ist ja auch kein Vorwurf, wir reden ja nur darüber, dass wir
so
viel
nur für die Situationsbeschreibung nochmal mit reingeben.
Im Kinobereich war das eindeutig Corona. Also es gab ja früher diesen Kulturteil, da waren Kinoanzeigen drin. Mit Corona ist es zum Stillstand gekommen und danach ist das nicht mehr richtig angeworfen worden. Also das ist ganz, ganz einfach Corona zuzuordnen. Das ist leider traurig, aber das ist so, ja.
Aber wie ist es denn mit Produktionen hier in Hamburg? Ist es, also wir haben ja jetzt
drehen,
über das,
oder?
Genau, über
drehen
das Drehen.
Oder meinst du Produzenten, die sich hier ansiedeln? Nee,
zunächst erstmal hier zu drehen, weil was mich ja seit Jahren beschäftigt ist, warum hier nicht so viele internationale Produktionen herkommen.
Ja, da muss man halt erstmal den Flughafen auf Spur bringen, ne?
Most Wanted Man war, glaube ich, der letzte Film, der irgendwie weltweit ein bisschen Beachtung hatte.
Und der
kommt jetzt nicht mit Dreieckel für Charlie, bitte nicht.
Nein.
Nein.
Aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ne? Also ich meine, wenn du die Stars und die Leute nicht nach Hamburg kriegst, irgendwie mit der Bahn kriegst du sie nicht pünktlich zum Drehset.
Ja, aber und zur OMR schafft Philipp Westermeier das auch.
Ja, aber leider mit dem Flughafen und mit irgendwie Fluganbindung, Hamburger Flughafen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Das ist ein Problem, wenn du hier produzierst, die Leute herzukriegen. Ist einfach so. Finde ich schwierig. Die Behörden wiederum, wenn du mit denen arbeitest, ist toll. Das lieben alle, ne? Also das ist irgendwie viel besser als in Berlin hier zu drehen und alles Mögliche. Aber ich finde die manchmal mit der Anbindung finde ich das durchaus schwierig.
Aber ist es so, dass wir so wenig hier drehen? Ich dachte eigentlich, dass das gar nicht sich
wenn wir jetzt
ganz
über
gut
Kino
entwickelt.
Sprechen, ich weiß gar nicht, was jetzt so im Arthouse-Bereich wird, ein bisschen was ja passieren, aber ich meine halt irgendwie Filme, die auch einen gewissen Glamour haben. Ich habe das Gefühl, als ich in den 90ern noch geschrieben habe über Filme und auch die Nullerjahre, waren da weitaus glamouröser. Also egal, ob die Filmpremieren, wo für Tom Cruise noch der Jungfernstieg gesperrt wurde,
Titanic,
oder auch vorm Cinemax irgendwie die Sachen gesperrt wurden und es eben auch nicht nur einen Händedruck und Popcorn gab, sondern rauschende Filmpartys, Wolfgang Petersen in der Fischauktionshalle und so weiter und so fort. Aber mangelt es möglicherweise auch an Hamburg-Stoffen, die dann eben auch nur hier gedreht werden könnten für großes Kino?
Ich glaube ja. Ja? Ich glaube, dass
also du wirst jetzt nicht die goldene HSV-Zeit 1979
ist ja schon
als
gedreht
Dokumentation.
Worden. Würde ich auch nie machen, aber als St. Pauli-Fan. Aber ich glaube, dass nein,
also
es gibt natürlich, also es gibt schon
Sportereignisse.
Ich würde sofort, wenn ich was finden würde, ja, was Spannendes, würde ich das sofort drehen. Ich glaube nur, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehen darf, wenn ich jetzt Hamburg vergleiche mit München. Mhm. Und wir haben ja irgendwie alle gerade gesagt, dass es in München irgendwie mehr Glamour oder was auch immer filmmäßig irgendwas hat, dann würde ich sagen, dass da auch nicht mehr Kino gedreht wird als hier. Es wird natürlich in Berlin mehr gedreht. Das liegt, glaube ich, einfach an der Historie und an den spannenden Orten, die es da sozusagen gibt. Oder ja, ich glaube eher an der Geschichte. Also ich glaube, dass die amerikanischen Studios in irgendeinem anderen Land drehen, außer in den Billigländern und in den Studios, wo sie sozusagen Geld sparen können, hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir bis sehr kurzer Zeit noch gar nichts hatten, was sozusagen für die finanziell attraktiv war. Da ist natürlich jetzt ein bisschen was gemacht worden mit den BFFF, aber das muss sich erstmal alles etablieren. Das
ja, und wenn, dann kennen Sie München und Berlin. Ne? Also ich meine, Hamburg irgendwie, das...
weiß ich gar nicht.
Ob
ich
die da so viel... ja, also wenn die Amerikaner sozusagen sich dann mal nach Hamburg verirren, dann aber auch irgendwie über Umwege. Das ist jetzt, glaube ich, wenn Sie an Deutschland denken und denken, okay, wie können wir eine Finanzierung auf die Beine stellen, dann denken Sie natürlich in erster Linie an die Hauptstadt. Das ist es, glaube ich, auch irgendwie nicht so verwunderlich. Und dann kriegt man dann vielleicht eher im zweiten Gang die interessanten Leute. Aber alle, die hier gedreht haben, sind ja immer super, super happy, weil es viel, viel schöner hier ist eigentlich zu drehen, auch von den Drehbedingungen her einfach als in Berlin. Vieles ist ja möglich und in Hamburg wird, glaube ich, vieles möglich gemacht, was eben damit zu tun hat, dass du hier kurze Dienstwege hast. Ne? Also ich glaube, wenn sich dann jemand dazu entschließen würde, ist es, glaube ich, besser hier in Hamburg am Ende des Tages zu drehen. Also wenn ich ausländische Produktionen hier habe, die sind immer alle total geflasht, wie toll das ist und wie einfach. Und wenn sie das gewusst hätten und überhaupt, würden die nie wieder nach Berlin gehen oder München. Nein, wirklich, weil sie sagen, das ist unfassbar, was hier möglich ist und wie toll. Aber das ist etwas, das ist, sage ich mal, das muss man halt entweder miterlebt haben oder eher auf den zweiten Blick kriegt man das dann halt irgendwie hin, dass das möglich ist.
Matthias, von außen betrachtet, du könntest jetzt alles besser wissen. Gibt's denn Stoffe, wo du sagst, warum verfilmt das keiner? Also ich meine, du siehst jetzt, dass Ottensen hier für das Zeise irgendwie ein Erfolg ist. Muss es dann demnächst auch noch Steilshoop und Wandsbek und Barmbek geben? Oder hättest du noch etwas? Ich glaube, die Stoffe, die doch sehr stark verfilmt wurden, war alles rund um die Reeperbahn. Ich habe das Gefühl, da ist jetzt in jede Nische einmal gefilmt worden. Ne?
Das glaube ich auch. Es gibt ein ganz interessantes Dokumentarfilmprojekt. Das war in Bremen schon erfolgreich und derselbe Regisseur macht das gerade mit Hamburg. Hamburg wird bunt. Der guckt sich, finde ich interessant, der guckt sich eben dokumentarisches Farbfilmmaterial an. Hermann Pölking ist das und der hat ein Händchen dafür, damit was zu erzählen. Ich glaube, das wird schön und wird nächstes Jahr ins Kino kommen. Interessant ist sein Ansatz, der sagt, die Leute wollen eben Schwarz-Weiß nicht mehr sehen, deshalb fängt er erst an, sozusagen mit dem Farbfilm zu gucken und guckt sich interessante Sachen da an.
Mhm.
Also
würdest du das unterschreiben, dass die Leute nicht mehr schwarz-weiß sehen wollen?
Das ist seine Erfahrung. In Bremen, ja. Der hat einen Film gemacht. Bremen wird bunt, unglaublich erfolgreich bei den Kollegen. Mhm. Das ist eine Beobachtung von ihm.
Ja.
Das weiß ich nicht. Ich weiß von meinem Sohn, dass ich den überzeugen musste, das ist ja schon länger her, sich die 12 Geschworenen mit mir anzugucken. Das ist ja schwarz-weiß.
Ja.
Und hinterher hat er kein negatives Wort mehr über schwarz-weiß gesagt. Aber ich glaube, dass es fürs gewisses Publikum schwierig ist. Ne? Aber ich wüsste jetzt keinen klassischen, um darauf zu kommen, Lars, ich wüsste jetzt keinen klassischen Hamburg-Stoff-Roman oder sowas, der jetzt unbedingt nach einer Verfilmung schreit. Das wüsste ich nicht. Das sind dann einfach, ja, also der nächste Film von Fattig ist eine Liebesgeschichte in Hamburg. Der soll tolle Location haben. Er hat ihn hier schon getestet, aber ich war nicht in der Vorführung. Also von daher habe ich mir nur erzählen lassen, dass das tolle Hamburg-Bilder sind. Da freue ich mich auch sehr drauf. Sonst wüsste ich im Augenblick keinen klassischen Hamburg-Stoff, der auf der Straße liegt. Aber
hast du einen, Lars?
Nicht zwingend. Ich finde nach wie vor, und das habe ich selber gar nicht erlebt, weil ich ja Mitte der 90er erst hergekommen bin, die ganzen Geschehnisse rund um die Hafenstraße, fände ich tatsächlich nochmal ein ganz interessantes Thema. Da weiß ich aber auch, dass es da ein, zwei Projekte gibt, die in der Pipeline sind,
genau,
die in der Vorbereitung sind. Von daher war das jetzt nicht allein nicht meine Idee. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Biopics oder ähnliches fürs Kino hier in Deutschland irgendwie ausreichen, aber es gibt ja doch noch zwei, drei Persönlichkeiten, allen voran Helmut Schmidt, wo es vielleicht wirklich mal interessant wäre, das zu zeigen, aber das ist dann wahrscheinlich eher Fernsehen, aber ansonsten würden wir, ich sag mal, alle Kriminalfälle sind irgendwie, glaube ich, abgefilmt worden.
Aber was ist mit so politischen Sachen, zum Beispiel die Spiegel-Affäre?
Mhm. Da waren wir sehr lange dran und sind sehr knallhart gescheitert.
Oha. Interessant,
ja.
Weil da hätte ich gedacht, also sowas würde natürlich mit meinem...
Ich bin viel zu ehrlich hier.
Nein, aber es ist schade, weil sowas finde ich irgendwie...
Aber vielleicht war es auch der falsche Angang von uns. Ich fand ihn sehr gut, aber das ist auch schon ein bisschen her.
Weil das fände ich richtig spannend, sowas ehrlich gesagt.
Wir waren echt weit. Das war sogar damals noch mit der Schweizer Produktionsfirma und wir hatten wirklich einen guten Ansatz und wir hatten gutes Material und wir hatten auch Zusammenarbeit mit dem Spiegel und... Das war richtig gut, aber wir wollten oder wir kamen bei den Sendern nicht durch und haben die irgendwie nicht überzeugt. Es wäre, glaube ich, kein Kinostoff gewesen. Heute würde ich das anders sehen. Heute würde ich sogar sagen, wenn wir das richtige Material finden. Es ist immer eine Frage des Materials.
Mhm.
Wenn du über Helmut Schmidt was findest, was sozusagen wirklich ganz Neues und erzählenswert, was sozusagen berührt, damit wären wir wieder beim Anfang, dann ist das Ding ein Knaller für Hamburg. Würde ich sofort machen.
So. Mhm. Dann beenden wir jetzt dieses Gespräch. Wir sind, wie die Stunde ist schon voll und machen uns an die Arbeit für die Verfilmung des Lebens von Helmut Schmidt. Ihr Lieben, Verena.
Du bringst ihn, ne?
Ja, klar.
Gut.
Verena, Matthias, Benjamin, ganz herzlichen Dank für eure Einblicke in eure Arbeit und den Blick auf Hamburg und die Filmstadt Hamburg. Herzlichen Dank und Ahoi.
Danke dir.
Dankeschön.
Danke.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.